Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und in der heutigen Folge habe ich einmal Professor Dr. Erika Tomalla zu Gast. Erika ist Professorin für Buchwissenschaft und digitale Buchkultur an der LMU in München. Und mich interessiert natürlich total, was lernt man in einem solchen Studiengang? Was haben diese Studenten irgendwann für Karrierechancen? Was ist ihr Blick auf die Verlagsbranche und das Self-Publishing? Und im Interview konfrontiere ich sie natürlich auch mit unserer Kritik am FAZ-Artikel, der über uns erschienen ist, denn sie ist die Autorin dieses Artikels. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, Erika, herzlich willkommen erst einmal hier zu unserem Verlagsniveau-Podcast. Schön, dass du am Start bist und mich freut es heute sehr, dass wir den Spieß mal umdrehen können, denn ihr habt mich ja bereits im vergangenen Jahr, als ich in München zu Gast war, mit euren Fragen von dir, aber auch von den Studenten gelöchert. Dazu habt ihr Hörer ja auch schon etwas in den vergangenen Podcast-Folgen gehört. Dort haben wir das Self-Publishing auf Amazon KDP so ein bisschen beleuchtet. Die Studenten haben mich auch zum Unternehmen was gefragt, zu unserer Sicht auf die Verlagsbranche. Und heute haben wir uns gedacht, drehen wir den Spieß mal um und ich habe heute Fragen an dich, denn du bist Professorin an der LMU. Ich habe super viele Fragen auch zum Studiengang, weil ich gar kein Bewusstsein dafür hatte, dass es sowas überhaupt gibt. Und was mich natürlich auch interessiert, ist nochmal deine Sicht auf den FAZ-Artikel, zu dem wir auch eine eigene Podcast-Folge hatten. Und was mich besonders interessiert, ist auch deine Einschätzung so zur aktuellen Marktlage. Wie siehst du das Self-Publishing allgemein? Wie geht es damit weiter und so weiter? Deswegen ganz am Anfang nochmal ein großes Dankeschön, ja, dass du dir hier auch die Zeit nimmst, Fragen zu beantworten. Und ich würde sagen, ganz viele Leute kennen dich ja noch nicht. Deswegen stell dich doch einfach nochmal kurz vor und erzähl so ein bisschen, wie du zum Self-Publishing gekommen bist.
Genau, also ich bin Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München für Buchwissenschaft und digitale Buchkultur. Der Studiengang, den die Studierenden hier machen können, nennt sich eben Buchwissenschaft und da lernen sie, kann ich später auch nochmal genauer erzählen, aber sozusagen alles rund ums Buch, Marketing, Vertrieb, Produktion, Geschichte des Buchhandels, Geschichte des Verlagswesens, Geschichte des Buchdrucks und so weiter. Also eben sowohl in historischer als auch in aktueller Perspektive. Und meine Professur wurde jetzt relativ neu geschaffen, erst im letzten Jahr. Ich habe im März angefangen, um auch den Aspekt der Digitalisierung und der digitalen Buchkultur ein bisschen stärker mit reinzubringen, weil man, glaube ich, schon sagen kann, dass in der Buchwissenschaft lange alle gedacht haben, das Buch gibt es nur in analoger Form und auch sozusagen den ganzen Vertrieb, die Produktion rund ums Buch findet nur analog statt. Und da gibt es großen Nachholbedarf. Und ich habe deswegen auch in der Lehre hier die entsprechenden Schwerpunkte und habe mit einer Doktorandin zu tun, die ihre Doktorarbeit schreibt über Self-Publishing. Die hattest du auch kennengelernt im Seminar, Miriam Weng. Mhm. Und die hatte ihre Arbeit so ein paar Mal vorgestellt in unserem gemeinsamen Kolloquium und hat dann immer gesagt, sie hat den Eindruck, da passiert ein Verdrängungsprozess und die Verlage müssen sich warm anziehen, damit sie da mithalten können. Und ich habe genau wie viele Leute, die, glaube ich, eher so aus der traditionellen Buchwissenschaft oder aus der traditionellen Perspektive darauf kommen, gesagt, ich glaube das nicht. Und wir haben immer wieder drüber gesprochen, dann habe ich irgendwann vorgeschlagen, lass doch mal ein Seminar dazu machen und uns das mal genauer anschauen, uns mal wirklich angucken, was da passiert. Und das war so die Idee zu der Veranstaltung. Dann wollte ich sie eigentlich erst für eine Sitzung mit einbinden. Irgendwann haben wir dann gesagt, wir machen das Ganze zusammen und laden Leute aus der Branche ein, um zu verstehen, was da gerade passiert, weil es eben noch so gut wie keine Forschung dazu gibt.
Wer war da alles schon zu Gast? Also ich wusste natürlich, glaube ich, ihr hattet mir gesagt, die Woche vor mir war irgendjemand von Thalia da. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend, wer da alles so referiert.
Nee, nicht von Thalia. Martina Raschke von Tolino Media war da.
Okay.
Genau, die hat uns eben viel über deren Arbeit erzählt. Und dann hatten wir Sissi Steuerwald da. Das ist wiederum was ganz anderes. Die macht, ist beim Self-Publisher-Verband und kümmert sich da vor allem um den Self-Publisher-Preis, was eben auch ganz interessant ist. Also die arbeiten an so einer bisschen anderen Front als ihr, weil die versuchen ganz stark so die kulturelle Anerkennung von Self-Publishing zu verbessern. Und das heißt eben auch, Self-Publisher werden ja normalerweise bei Buchpreisen oder sowas nicht berücksichtigt, kommen da gar nicht vor auf den Longlists, auf den Shortlists, was also teilweise auch mit formalen Anforderungen zu tun hat. Aber die haben dann eben gesagt, dann machen wir unseren eigenen Preis und versuchen durch diesen Verband eben Self-Publisher gezielt zu fördern. Und deswegen, das war nochmal, sie ist aber auch selbst im Self-Publishing, also sie macht viel so regionale Krimis, hat also auch aus dieser Perspektive erzählt, wie das für sie funktioniert. Und ja, das war sehr, sehr spannend. Also eben ganz unterschiedliche Eindrücke, die wir da bekommen haben. Und teilweise haben wir uns aber auch ein bisschen die Geschichte des Self-Publishing und des Selbstverlags auch unter nicht digitalen Bedingungen angeschaut mit den Studierenden. Also so ganz unterschiedliche Schwerpunkte, aber ja, es war wirklich toll. Also die Gäste waren ein absolutes Highlight, muss man sagen. Auch für die Studierenden natürlich, die solche Einblicke normalerweise gar nicht bekommen.
Kann ich mir vorstellen. Kenne ich auch bei mir aus dem BWL-Studium. Wenn wir da mal irgendwie Leute hatten aus der Wirtschaft, das war immer super spannend. Und solche praxisorientierten Seminare haben eigentlich am meisten Spaß gemacht und im Nachhinein auch sind am meisten hängen geblieben irgendwie auch bei mir. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wie bist du überhaupt zu dieser Professur gekommen? Ich kenne mich da auch nicht so aus. Ist es so, dass man als Professor da irgendwie bestimmt wird oder muss man sich dafür bewerben? Wie läuft sowas?
Man muss sich bewerben. Mhm. Sogar ein relativ kompliziertes Verfahren. Also ich bin eigentlich Literaturwissenschaftlerin. Die Buchwissenschaft ist aber sowas wie ein Teilbereich der Literaturwissenschaft, hat sich daraus entwickelt, eben weil es dort viel stärker darum geht, sich nicht nur mit den Inhalten von Texten zu beschäftigen, dem, was Leute sich so gedacht haben, sondern eben auch mit den Produktionsbedingungen von Literatur. Und es gibt ein paar wenige Standorte in Deutschland, wo man das studieren kann. Ich habe in Berlin Germanistik studiert und habe dann da auch erstmal gearbeitet als Mitarbeiterin, hatte aber in meiner Dissertation, die ich geschrieben habe, also das ist übrigens eine der Voraussetzungen für eine Professur, dass man promoviert ist, da hatte ich einen Schwerpunkt, der mit Materialität und Medialität von Literatur zu tun hatte. Also wo es unter anderem darum ging, wie eigentlich Bücher kanonisiert werden, das heißt also zu Klassikern gemacht werden. Damit habe ich mich beschäftigt und als die Stelle hier in München ausgeschrieben wurde, habe ich das mitbekommen und habe mich beworben. Und dann ist das ein relativ komplizierter Prozess. Man bewirbt sich in der ersten Stufe, dann im zweiten Schritt wird man meistens eingeladen, Schriften zu schicken. Das heißt also eigene Publikationen, Texte, die man veröffentlicht hat, Forschung. Das wird dann bewertet von der Kommission. Dann wird man im Idealfall eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Das besteht dann einerseits aus einem Vortrag, wo man zeigen muss, für welche Themen man steht, woran man gerade arbeitet, wofür man forscht. Und dann gibt es ein Kommissionsgespräch, da wird man dann nochmal gegrillt und gefragt, zum Beispiel, wie man den Studiengang weiterentwickeln würde, was man für Ideen hat für die Uni, was für Gleichstellungskonzepte man hat. Also alles Mögliche, auch so eher so unipolitische Dinge. Und wenn das gut gelaufen ist, dann wird eine Liste gemacht. Also dann ist man auch nicht die einzige Person auf dieser Liste, sondern gibt es eine Liste mit 3 oder 4 Personen. Die wird dann, weil es ja, also an Unis, weil es staatliche Institutionen sind, muss das alles sehr, sehr fair und sehr transparent laufen. Diese Liste wird normalerweise nicht hierarchisiert. Es gibt nicht Platz 1, 2, 3, sondern es wird nur gesagt, diese 3 Leute fanden wir am besten. Und dann werden diese Namen mit allen Unterlagen an eine externe Kommission geschickt. Die guckt sich das nochmal an. Und die macht dann die Rangfolge und sagt Platz 1, Platz 2, Platz 3. Dann wird diese Liste, wenn sie einmal da ist, muss dann durch die ganzen Gremien durch, also Fakultätsrat und Präsidium und so weiter und zum Ministerium. Also der letzte Schritt ist dann das Ministerium. Dann wird man berufen. Und dann muss man noch halt einen Amtseid leisten und solche Sachen. Meine Professur, muss man aber dazu sagen, ist eine auf Zeit jetzt erstmal, auf 3 Jahre. Und nach 3 Jahren wird sie entfristet. Das ist eine sogenannte Junior-Professur. Das wird jetzt viel gemacht, damit man Leuten einen frühen Karriereeinstieg ermöglichen kann. Ich bin ja relativ jung noch dafür, dass ich Professorin bin. Also ich glaube, man assoziiert immer auch eher grauhaarige ältere Männer damit, wenn man nicht unbedingt an der Uni ist. Aber es wird eben viel jetzt dafür getan, dass junge Leute auch schon mit Mitte 30 eine Professur bekommen können, damit man auch eben Familien, Kinderplanung und so weiter, damit das alles besser funktioniert. Und dieses Glück hatte ich. Und wenn alles gut geht, aber auch da sind eigentlich die Kriterien sehr transparent, dann wird die Stelle in 2,5 Jahren entfristet und dann, genau, könnte ich theoretisch für immer in München bleiben.
Krass. Also damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das so aufwendig ist, eine solche Stelle zu besetzen. Ich vermute mal, dass es ja dann für andere Stellen und andere Professuren ähnlich ist, ja. Das kriegt man von außen gar nicht so mit. Also ich dachte immer, okay, da werden sich Leute rausgesucht, auch teilweise aus der freien Wirtschaft, die dann angesprochen werden, hey, willst du nicht in dem Bereich eine Professur übernehmen? Aber dass das solch ein Auswahlprozess ist, ist ja super spannend. Wie kann man sich deinen Arbeitsalltag so vorstellen? Also häufig ist es ja auch so, als Professor hat man auch vielleicht noch einen Teil der Arbeit, in der man wirklich aktiv forscht, oder hältst du nur Lehrveranstaltungen? Wie sieht es von dir so Montag bis Freitags aus?
Ich habe einen großen Anteil auch an Forschung. Also ich habe momentan noch ein relativ geringes sogenanntes Lehrdeputat. Also Deputat heißt einfach nur, wie viel muss man unterrichten. Und bei mir sind das gerade 5 Semester Wochenstunden. Das sind 2,5 Seminare, also 2 Seminare und eine 5. Stunde, bei der ich, die mache ich momentan über ein Kolloquium für Abschlussarbeiten. Das heißt, eigentlich habe ich 2 Lehrveranstaltungen pro Semester. Und die Themen, das ist das Schöne an der Uni, kann man sich eben frei aussuchen. Das muss natürlich zum Studiengang passen, aber eben so eine Entscheidung wie, ich möchte jetzt ein Seminar über Self-Publishing machen, die liegt wirklich völlig bei mir. Also das kann ich mir aussuchen, da kann ich das mit meinem Team hier besprechen und dann guckt man natürlich schon, wo es auch Bedarf und so, aber man hat da sehr viele Freiheiten, das ist wirklich toll. Dadurch kann man auch immer wieder sich eben in neue Themen einarbeiten. Und das ist dann meistens 1 bis 2 Tage, an dem diese Lehre stattfindet. Dann gibt es natürlich sowas wie Gremienarbeit, also eben die ganze Universitätspolitik. Wie werden neue Stellen besetzt? Also dann muss ich in diesen Kommissionen sitzen, die ich gerade beschrieben habe. Oder eben Budgets planen und solche Sachen. Sowas muss man machen. Und dann ist aber schon ein sehr großer Teil auch für die Forschung da. Und ich habe ganz unterschiedliche Forschungsprojekte, an denen ich gerade sitze. Ein Projekt beschäftigt sich mit Zensur im 19. Jahrhundert. Da geht es um die Frage, was für Strategien entwickelt wurden in Verlagen, in der literarischen Öffentlichkeit, um unter den Bedingungen von politischer Beobachtung zu kommunizieren, verschlüsselte Botschaften mitzuteilen, also mit dem Publikum zu adressieren und möglicherweise eben auch geheime Nachrichten zu kommunizieren, die politisch nicht opportun sind und nicht erlaubt sind. Das ist ein Projekt, das ich mit mehreren anderen Personen zusammen habe, wo wir auch Nachwuchsstellen haben, also eine Doktorandin und eine Postdoktorandin. Dann habe ich ein Habilitationsprojekt. Also ich weiß nicht, inwiefern das bekannt ist, deswegen erkläre ich es vielleicht nochmal. Es gibt an der Uni eigentlich 2 Qualifikationsschritte. Der erste ist die Promotion. Das ist sozusagen erstes großes Buch, das man schreibt und mit dem man, für das man beurteilt wird. Also kriegt man eine Note drauf. Mhm. Und das ist erstmal die Voraussetzung, um überhaupt an der Uni bleiben zu können auch. Das zweite Buch ist dann die Habilitation. Damit ist dann auch die sogenannte Venia Legendi verbunden, also das Recht, Vorlesungen zu halten. Das ist sozusagen eigentlich dann der Weg in die ordentliche Professur. Also traditionell war das auch so, dass man wirklich habilitiert sein musste, um überhaupt eine Professur zu bekommen. Bei eben diesem neuen Typ Professuren, wie ich sie jetzt habe, ist das ein bisschen anders. Da kann man das noch, während man schon Professorin ist, noch erledigen. Und ich schreibe eben gerade an diesem zweiten Buch. Ich hoffe, das war jetzt nicht so kompliziert.
Nee, ich kann dir noch folgen.
Ja, dieses zweite Buch beschäftigt sich mit der Zeitschriftenszene in den 70er bis 90er Jahren. Da geht es unter anderem auch um Selbstverlagsprojekte, also um Fanzines und selbstgemachte Szenezeitschriften und sowas. Also genau, ich könnte jetzt dazu sehr viel sagen, aber ich belasse es mal dabei. Ja. Und dann gibt's noch so eine Reihe von kleineren Projekten, an denen ich immer dran bin. Also das ist so, das ergibt sich dann viel auch durch die Lehre, eben jetzt Self-Publishing oder bin gerade dabei, auch so eine Studie zu Blurbs zu machen. Also Blurbs sind ja sozusagen diese Empfehlungstexte auf Büchern, die es im angloamerikanischen Raum schon sehr, sehr lange gibt. Also, keine Ahnung, Bret Easton Ellis sagt über den neuen Roman von Jonathan Franzen, es ist das Beste, was ich je gelesen habe oder so. Mhm. Und das sind ja Texte, die werden vor der Veröffentlichung angeworben. Also das heißt, es werden Kolleginnen und Kollegen angeschrieben und gefragt, kannst du für mein Buch werben? Ich weiß nicht, inwiefern ihr sowas eigentlich auch
Null.
Macht im Self-Publishing, müsstest du vielleicht mal erzählen.
Sowas machen wir gar nicht. Ja. Ich glaube, sowas kann man zum Teil auch irgendwie bei Amazon in die Amazon-Listings mit einarbeiten. Da gibt es, glaube ich, so einen Bereich, der nennt sich sogar Pressestimmen und sowas.
Genau.
Sowas kann man mit einfließen lassen, aber das ist tatsächlich etwas, was wir bis dato gar nicht nutzen. Sowas kennen wir wirklich nur aus der Verlagswelt.
Ja, genau. Es ist auch irgendwie ein skurriles Genre. Und das ist aber ganz interessant, weil man dadurch natürlich sieht, wie bestimmte Netzwerke entstehen in der Verlagswelt. Also wer hat eigentlich mit wem zu tun? Welche Kontakte existieren zwischen Verlagen, zwischen Autoren und so weiter? Und das mal nachzuvollziehen, also anhand der Geschichte dieses Blurbs, das versuche ich zum Beispiel in diesem Projekt. Also es sind so ganz unterschiedliche Themen, mit denen ich arbeite. Mhm. Teilweise auch ein bisschen historischer, aber vieles bewegt sich schon jetzt auch sehr stark in der Gegenwart.
Ja, ich habe mir auch mal die ganzen Lehrveranstaltungen nochmal angeschaut, die es so im Semester gibt. Da sind, also ich finde es super interessant, wie das gemischt ist. Bei mir war das auch damals so, ich bin klassischer BWL-Student gewesen. Aber auch da gab es schon so Dinge, die haben sich eher so in der Vergangenheit abgespielt. Und dann gab es so sehr praxistaugliche Sachen Richtung Marketing und so weiter. Und das ist bei euch genauso. Also ich habe mir mal hier so ein paar Module rausgesucht. Es gibt zum Beispiel das Praxisseminar Marketing in Buchverlagen oder sowas wie Lektorat in der Praxis, Buchillustration, was so sehr theoretisch ist. Es gibt aber auch viel, was so mit der Literaturgeschichte und sowas zu tun hat. Vielleicht kannst du uns nochmal ein Stück weit erklären, was auch vielleicht das Ziel dieses Studiengangs ist. Also bei mir war es damals so im BWL-Studium, man wurde schon sehr stark dazu ausgebildet, irgendwann mal in einem großen Konzern in der Wirtschaft zu arbeiten. ja, sei es jetzt in der Beratung oder in der Buchhaltung oder wo auch immer. Was ist so das Ziel dieses Studiengangs? Sollen die Studierenden nachher irgendwann in Verlagen arbeiten oder was ist die Idee?
Ja, viele machen das. Also ich muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, es gibt eigentlich 3 unterschiedliche Studiengänge bei uns. Einen Bachelorstudiengang und 2 Masterstudiengänge. Und der Bachelorstudiengang, da geht es eben genau um diese Mischung, die du beschrieben hast. Also einerseits eben historisches Wissen sich anzueignen, Geschichte des Buchmarkts, Geschichte von bestimmten Genres und so weiter. Also alles, was ich vorhin schon gesagt habe. Und es gibt gleichzeitig eine berufspraktische Ausbildung. Also eben den ganzen Bereich der Programm, Sortimentsplanung, rechtliche, wirtschaftliche Grundlagen des Buchmarkts und so weiter, aber auch Redaktion, Lektorat, also alles, was dazugehört. Und das ist meistens so, dass die Studierenden, also viele machen dann auch gar keinen Master mehr, sondern viele gehen dann direkt in die Verlagsarbeit. Also die meisten arbeiten in Verlagen danach, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Manche machen aber auch sowas wie arbeiten im Museum oder in Literaturhäusern oder in eben unterschiedlichen Institutionen des Literaturbetriebs, Börsenverein oder was weiß ich. Ja. Also da gibt es ja ein breites Spektrum, was man machen kann. Und die beiden Masterstudiengänge, die sind nochmal ein bisschen anders aufgebaut. Also es gibt einen forschungsorientierten Master, der ist wirklich für Leute, die sich eher für die Forschung interessieren und vielleicht auch Lust haben, an der Uni zu bleiben, vielleicht auch Lust haben, eben zu promovieren, ein Buch zu schreiben. Und dann gibt es einen Master Verlagspraxis und der ist eher für Quereinsteiger. Das heißt, es sind Leute, die vielleicht was ganz anderes im Bachelor gemacht haben. Also du mit deinem BWL-Studium, weiß ich gar nicht, wie da die Bedingungen sind für die Aufnahme, aber andere Leute, die meinetwegen Geschichte studiert haben oder so. Und dann aber sagen, ich habe jetzt Lust, mal eben so verlagspraktisch was zu lernen, die können dann diesen Master anschließen. Und da geht es vor allem sehr, sehr stark auch nochmal um praktisches Wissen.
Ja, super spannend. Das heißt, ihr habt schon Leute da sitzen, die dann auch irgendwann als Lektor zum Beispiel in einem Verlag arbeiten.
Genau. Das ist so bei vielen das Berufsziel. Also jetzt nicht nur Lektorat, aber genau, alle Bereiche der Verlagsarbeit. Und das Tolle ist, dass viele das auch während des Studiums schon machen. Also bei vielen läuft das tatsächlich parallel. Die kommen dann über Praktika, rutschen die schon rein. Und dadurch bringen die auch alle ein großes Praxiswissen immer mit. Und das finde ich wahnsinnig toll, auch in den Seminaren, dass man auch sehr viel, also es ist nicht nur so, dass ich da sitze und denen was erzähle, sondern die mich auch wirklich viel teilhaben lassen können an ihrem Wissen. Das macht diese Arbeit besonders schön, finde ich.
Ja. Okay, mega spannend. Also ich habe auch selbst schon drüber nachgedacht, ob das für so unsere Bereiche oder für unsere Zielgruppe auch interessant wäre, so ein Studium zu absolvieren, weil wir haben sicherlich auch Leute, die vielleicht erst gerade so nach dem Abitur sind und sich gerade so orientieren wollen, vielleicht auch irgendwie in dieser ganzen Buchbranche. Und das ist sicherlich ein guter Einstiegspunkt, denn da sind so viele Module dabei, in die ich auch gerne mal reinschauen würde. Also gerade so, was auch diese internationale Lizenzen und so weiter, habt ihr da alles mit drin? Mega spannend.
Ja, genau. Und gerade wenn man, also was hier natürlich auch toll ist in München ist, es gibt einfach hier sehr viele Verlage. Ja. Und die haben natürlich auch die Möglichkeit während des Studiums, also wir arbeiten sehr eng mit denen zusammen, da schon unglaublich viele Kontakte zu knüpfen und ja, mit Leuten zu unterhalten und zu schauen, auch wenn man sagt, man will selber einen Verlag gründen oder so, es gibt einfach wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte hier. Und das macht es, glaube ich, für viele sehr attraktiv, dieses Studium.
Das glaube ich, ja. Welche Rolle spielt Amazon KDP? Also klar, jetzt bei euch im Seminar hattet ihr natürlich mit meiner Person jemanden da, der dazu berichtet hat. Aber ist das irgendwo in den Lehrplänen mit drin, dass man dazu was hat? Weil wenn man sich mal vorstellt, okay, der E-Commerce spielt mittlerweile ja eine erhebliche Rolle in der ganzen Verlagswelt, ja auch nicht nur für Self-Publisher. Und innerhalb des E-Commerce ist es ja Amazon letztendlich die Nummer 1 Plattform, wenn man sich die Zahlen anschaut. Zumindest, ich weiß nicht, wie es bei Belletristik ist, aber bei Non-Fiction auf jeden Fall. Da müsste es ja eigentlich auch so langsam mal was zu geben. Da hinken wahrscheinlich die Lehrpläne auch so ein bisschen hinterher, oder?
Ich denke, ja. Ich glaube schon, dass es in den verlagswirtschaftlichen Kursen auch mit vorkommt. Da kenne ich mich zu wenig aus, weil das ist einfach nicht mein Schwerpunkt. Ja. Und ansonsten, glaube ich, besteht da wirklich großer Bedarf. Also ich merke das auch. Ich frage auch die Studierenden jedes Semester, was sie sich wünschen, was sie sich erwarten. Und das ist natürlich ein Bereich, der genau sehr stark nachgefragt wird und wo man, glaube ich, auch wirklich mit Lehraufträgen noch was machen müsste, dass man eben auch da Leute aus der Praxis holt. Ja. Die sich auskennen und die den Studierenden das auch vermitteln. Ja.
Okay, lass uns mal so ein bisschen über deinen FAZ-Artikel sprechen, über den wir uns natürlich sehr, sehr gefreut haben, weil das für uns natürlich als kleines Unternehmen eine Riesenchance auch mal war, in so eine große Zeitung zu kommen, was man halt sonst nie hat. Wir haben dazu ja auch schon eine extra Folge gemacht. Ja, falls ihr da mal reinhören wollt, hört euch mal die Folge 162 an. Da sind wir nochmal so ein bisschen durchgegangen. Worum ging es überhaupt? Was fanden wir gut? Was fanden wir vielleicht nicht so gut? Vielleicht, Erika, kannst du den Leuten nochmal erklären, was war das für ein Artikel und wie ist es überhaupt zu diesem Artikel gekommen?
Genau, also du warst ja im Seminar und ich hatte dich ja im Anschluss gefragt, ob du Lust hättest auf ein Interview, ein längeres. Das wird auch noch gedruckt, weil es wird ein Band geben von einer Kollegin von mir, Dorothea Walzer, über Self-Publishing. Mhm. Und sie hatte mich da gefragt, ob ich Lust habe, einen Beitrag zu schreiben. Und mir hat in dem Moment so ein bisschen die Zeit gefehlt, weil es auch sehr kurzfristig war. Aber ich habe gesagt eben, dass du bei mir im Seminar oder im Seminar kommst, das war ja noch davor, und ob sie das interessant fände. Und dann hat sie sofort Ja gesagt, dann haben wir das gemacht. Und dann dachte ich, irgendwie müsste man das nochmal in einer anderen Form auch populär machen oder bekannt machen oder was darüber schreiben, so dass es ein paar mehr Leute mitbekommen. Dieser Self-Publishing-Band wird ja wahrscheinlich dann auch vor allem in der Wissenschaft wahrgenommen werden, vielleicht ein bisschen darüber hinaus, aber Zeitung ist natürlich nochmal was anderes. Und dann habe ich den Redakteur der FAZ, den ich da kenne, gefragt, ob ihn das interessieren würde. Mhm. Und hatte dich ja dann auch gefragt, ob das auch in Ordnung wäre, wenn ich die Zitate dafür verwende. Ja. Und habe dann diesen Text geschrieben. Und es war vor allem tatsächlich erstmal mit der Idee, also weil ich das auch gemerkt habe, immer wenn ich Leuten, Bekannten erzählt habe von deinem Besuch im Seminar, mhm, und weil ich das selber so wahnsinnig interessant fand, die sind alten, denen ist allen die Kinnlade runtergefallen, weil, glaube ich, wirklich nicht bekannt ist sehr vielen Leuten, wie hochprofessionell das teilweise schon abläuft, Self-Publishing, mhm, und auch eben, was für einen riesigen Einfluss das teilweise hat. Und ich habe an diesen Reaktionen gemerkt, dass man darüber irgendwie was machen, ja, muss. Und genau, dann habe ich ja diesen Text geschrieben. Dann ging das ja sehr, sehr schnell mit der Publikation, also auch viel schneller, als ich dann gedacht hätte. Der Redakteur hat mir dann irgendwie geschrieben, so, ja, jetzt bringen wir es heute schon. Und dann habe ich ihn dir ja leider nicht nochmal vorlegen können. Was ja dann, genau, hatte ich ja auch so ein bisschen irritiert am Anfang. Ja. Oder beziehungsweise dann vielleicht auch zu diesen Punkten geführt, die dich dann daran gestört haben. Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
Ja.
Aber genau, so ist das zustande gekommen. Und ich habe tatsächlich auch auf keinen Zeitungstext, den ich bisher geschrieben habe, so viele Reaktionen bekommen. Also das war unglaublich, was da an Feedback kam.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich habe natürlich auch Feedback von unserer Seite so bekommen, von den ganzen Self-Publishern und so weiter. Das war eigentlich auch überwiegend positiv. Ich meine, wir haben uns natürlich an so ein paar Punkten aufgehangen, da haben die Leute mir dann auch zugestimmt, aber das waren ja auch keine Riesendinge. Aber das würde mich auch mal interessieren, wieso die Resonanz vielleicht auch aus der Verlagswelt war oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du über die Uni irgendwas bekommen hast. Erzähl mal, was da so an Rückmeldung kam.
Ja, also sehr viel von Kolleginnen und Kollegen, die das gelesen haben und die es einfach unglaublich interessant fanden und auch gesagt haben, super Artikel oder eben auch das Phänomen sehr, sehr spannend, mhm, fanden. Tatsächlich auch vereinzelt aus Verlagen. Also ein Verlag hat mich sogar gefragt, ob ich sie mal beraten könnte in Sachen Self-Publishing, weil sie das alles sehr ratlos macht und ob ich mal in die Lektoratsrunde kommen könnte. Mhm. Das hat jetzt noch nicht stattgefunden, aber das fand ich auch ganz interessant. Ich habe dann auch gedacht, was soll ich die denn beraten? Also weiß ich, ja, nicht. Ich glaube, da wärt ihr die bessere Adresse gewesen. Aber das fand ich ganz interessant. Oder daran hat man, das ist auch ein Verlag, der viel populäres Sachbuch im Segment hat. Mhm. Und wo sie schon gemerkt haben, das ist auch, das ist einfach eine Konkurrenz für sie oder macht sie vielleicht wirklich ein bisschen ratlos, wie sie darauf reagieren. Ja. Genau, aber sonst wirklich sehr viel von Kollegen.
Ja, ja, wir haben super viele Anfragen auf einmal bekommen von so Verlagsautoren, die sich, glaube ich, sehr gut damit identifizieren konnten, dass ein Verlag zwar Titel aufnimmt, aber sich dann sehr wenig um das Marketing kümmert. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Leute auf einmal gehabt, die bei uns angefragt haben, hey, ich will auch das Marketing irgendwie selbst in die Hand nehmen, ich will auch endlich Profite mit meinen Büchern machen und so weiter. Also da hat man schon gemerkt, da hat man auch eine gewisse Zielgruppe mit erreicht und einen wunden Punkt auch getroffen. Genau, wir können ja nochmal auf die Kritikpunkte zu sprechen kommen. Ich meine, es waren so ein paar Kleinigkeiten, ne? Ich glaube, du hattest Self-Publishing-Agentur geschrieben. Das kann man wahrscheinlich auch auslegen. Genau. Wir verstehen uns jetzt nicht als Agentur, sondern eher so als Beratungsunternehmen, würde ich sagen, weil, ja, wir ja selbst keine Dienstleistungen so richtig erbringen, sondern halt eher beraten. Ich glaube, das kam auch, mhm, im Artikel vielleicht nicht ganz immer so korrekt durch. Einige Leser hatten, glaube ich, auch den Eindruck, dass wir für die Leute Bücher erstellen oder gewisse Dienstleistungen in dem Spektrum auch abdecken, mhm, was wir natürlich gar nicht machen. Also wir zeigen quasi den Leuten eher, wie sie die Bücher mithilfe anderer Leute erstellen. Das heißt, wir zeigen den Leuten, wie findest du den Coverdesigner, wie findest du den Lektor, wie findest du das und managst letztendlich wie ein Verlag deinen kompletten Erstellungsprozess. Ja.
Genau. Ja, das ist vielleicht teilweise nicht so ganz klar in den Formulierungen gewesen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Genau, ansonsten kann ja auch was dazu sagen, ich habe es mir auch gestern nochmal angehört und habe dann ja irgendwie auch gemerkt, es geht euch ja teilweise oder ging euch teilweise, glaube ich, wirklich um einzelne Formulierungen, also am Anfang sozusagen die ominösen Firmennamen, die genannt wurden, wo ihr, glaube ich, den Eindruck hattet, dass da eine was Despektierliches dabei ist oder sozusagen eine negative Wertung oder so, was gar nicht, wirklich gar nicht so gemeint war von meiner Seite, ja, also sondern mit den ominösen Firmennamen war erstmal nur, also genau, vielleicht kann man das nochmal sagen, also da wurden eben ein paar Self-Publishing-Verlagspseudonyme, kann man ja sagen, genau. Oder? Das ist der richtige Begriff dafür, genannt am Anfang, die ich als ominöse Firmennamen bezeichnet habe, einfach nur deshalb, weil die natürlich in der Welt, in der ich mich bewege, wo sozusagen alle Verlage wie, weiß nicht, Penguin, Random House, Hansa, Beck, keine Ahnung kennen, die kennt natürlich niemand. Ja. Und mit ominös war gar nicht viel mehr gemeint als sozusagen diese seltsamen oder sozusagen nicht bekannten. Na, aber das war erstmal völlig wertfrei eigentlich. Ich fand es aber deswegen interessant, weil es ja so ein paar Dinge in diesem Text waren, die in die Richtung gingen, wo ich einfach gemerkt habe, dass es, glaube ich, eine Sensibilität bei euch gibt, weil ihr halt sehr oft mit negativer Berichterstattung konfrontiert seid und deswegen auch wahrscheinlich entsprechend sensibel darauf reagiert oder dann nicht ganz entspannt seid oder so direkt bei einzelnen Worten so sagt, ah ja, hier ist schon wieder eine negative Wertung. So war es tatsächlich von mir gar nicht gemeint. Ja. Und ich glaube, über den Schluss des Textes müssen wir dann gleich nochmal gesondert sprechen, aber
genau. Ist natürlich auch immer die Frage, wie kommt es überhaupt bei den Lesern an? Sind es Punkte, an denen wir uns nur aufhängen? Die Leser haben das vielleicht gar nicht so wahrgenommen wie wir. Aber du hast es schon genau richtig eingeschätzt. Ich sehe immer das Problem, dass wenn über Self-Publishing irgendwie öffentlich berichtet wird, dann geht's halt eigentlich immer 95% darum, schlechte Qualität, Schrottbücher, gefakte Rezensionen, irgendwelche ominösen Leute dahinter. Und es wird zum Teil wirklich so in so ein Betrugsfeld geschoben und so weiter. Und ich habe mich eben gefreut, dass endlich mal ein Artikel kommt, der so die positiven Seiten zeigt und zeigt, wie professionell das alles schon ist und so weiter. Deswegen habe ich mich ein bisschen an diesem ominös aufgehangen. Was aber, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich auch eher daran liegt, dass wir so ein bisschen in dem Bereich sensibel reagieren.
Ja, das ist ja auch völlig verständlich, also kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Genau, und dann war es so, ich habe den Text in der ersten Fassung geschickt an die Redaktion und dann meinte der Redakteur tatsächlich, also erstmal der Entwarnung gesagt, super, das war noch dann bevor dieser plötzliche Moment der Drucklegung kam. Dann hat er mir nochmal geschrieben, meinte, er hätte jetzt nochmal mit ein paar Kollegen drüber gesprochen und sie fänden das, sie hätten da irgendwie Sorge, dass es zu positiv klingt. Also quasi wie so eine Art Werbung für euch. Ja. Und dann hat er mir so ein paar Punkte genannt, wo sozusagen könnte man da irgendwie Kritik üben. Das fand ich aber alles nicht richtig. Und dann habe ich selbst ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde das jetzt erstmal auch total legitim, weil also ich verstehe sozusagen den Anspruch von dem journalistischen Medium, dass man sagt, wir wollen jetzt ein Phänomen nicht nur einseitig darstellen, sondern von zwei Seiten. Meine Idee war tatsächlich, genau aus dem Grund, den du genannt hast, Self-Publishing wird meistens belächelt, negativ dargestellt, es wird meistens so getan, als wäre das irgendwie alles sehr dilettantisch, erstmal sozusagen genau das Gegenteil zu zeigen. Ja. Dann habe ich aber schon mir drüber Gedanken gemacht, so, okay, was wäre eigentlich so ein Punkt, wo man vielleicht nicht mal sich ein bisschen kritisch äußern könnte? Mhm. Und natürlich ist das eine Tendenz, die es auch in Verlagen gab in den letzten Jahrzehnten, dass immer stärker auf Profite gegangen wird. Mhm. Und es wird von vielen in der Branche ziemlich besorgt beobachtet, weil das natürlich dazu führt, dass Titel, die nicht sehr profitabel sind, von denen man aber sagen kann, ja, das ist einfach gehört zum kulturellen Erbe oder das sind einfach wertvolle Bücher oder Bücher, die vielleicht nur ganz wenige interessieren, aber die einfach trotzdem einen sehr hohen Wert haben. Und deswegen sollen sie irgendwie querfinanziert werden. Ja, dann haben wir vielleicht den Bestseller und dann können wir sagen, aber dafür machen wir auch diesen kleinen Lyrikband oder so. Dass das natürlich immer stärker verdrängt wird als eine Praxis, wenn man sagt, man geht nur auf möglichst hohe Profite. Und das ist in erster Linie auch jetzt gar nicht nur eine Kritik an eurer Arbeit gewesen oder so, weil das ist ja erstmal, also sozusagen völlig in Ordnung, so zu arbeiten, sondern eher so ein Hinweis gewesen, es wäre vielleicht gut, wenn man im Fall, oder es wäre wünschenswert, ne, wenn es weiterhin auch Orte gibt, wo Bücher unter anderen Bedingungen entstehen. Ja. Das ist sozusagen die ganz schlichte Überlegung. Deswegen auch, ich habe auch das gar nicht so stark als einen riesen Kritikpunkt an eurer Arbeit oder schon gar nicht so mit der Haltung, oh, die gehen nur auf Profite wie böse, sondern wirklich eigentlich einfach zu sagen, es gibt einen Teil der Verlagsarbeit, der total wichtig ist, glaube ich, und von dem man hoffen kann, dass er nicht verloren geht.
Stimme ich absolut zu. Und ich glaube, das, was ich kritisiert habe, ist einfach, dass so formuliert wurde, dass es, glaube ich, in unseren Augen eine abwegige Idee ist, weil wir halt diesen profitorientierten Ansatz haben. Was aber aus unserer Sicht, wir sind halt ein Unternehmen oder die Self-Publisher sehen sich auch als Unternehmen und wollen natürlich Profite erwirtschaften. Allgemein könnte man auch sowas mal in Frage stellen, ob da überhaupt die Verlage für zuständig sind, weil die Verlage kämpfen natürlich auch ums Überleben und müssen natürlich auch die Gehälter zahlen. Klar. Und ob sowas, gerade auch solches Kulturgut, ob da nicht irgendwelche anderen Institutionen oder wer auch immer für zuständig ist, dass sowas erhalten wird. Also ich glaube, davon auszugehen, dass sich sowas von alleine erhält, weil die Verlage sowas weiterhin machen, ist vielleicht auch schwierig. Ja, weil damit wird am Ende nicht viel verdient. Ne?
Ja, das ist absolut richtig. Und es gibt deswegen ja auch andere Förderinstitutionen, die das teilweise übernehmen. Also das sind teilweise Literaturpreise, Stipendien, die Autorinnen und Autoren haben. Publikationsförderung gibt es ja unterschiedlicher Art auch. Also da gibt es ja auch Wege. Genau. Und es stimmt natürlich vollkommen klar, die Verlage kämpfen ums Überleben und kann ihnen niemand übel nehmen, wenn sie sagen, wir müssen auch mit Büchern Geld verdienen. Also.
Ja, das habe ich mich sowieso mal gefragt, wenn ich manchmal so Bücher auf Amazon sehe, die rausgegeben werden. Wie funktioniert das dahinter? Also wie ist dieses Buch entstanden? Wer hat sich da hingesetzt und hat überlegt, hey, das könnten wir jetzt mal rausbringen? Weil ich gucke mir dann den Markt an und sehe, da ist nahezu null Nachfrage. Aber da gibt es ja dann ganz unterschiedliche Arten der Finanzierung. Ne? Also häufig ist ja auch so ein Druckkostenzuschuss, dass der Autor teilweise da noch irgendwas querfinanziert genau. Und so weiter. Und da gibt es ja die verschiedensten Modelle. Wäre vielleicht auch mal spannend, dazu eine Podcast-Folge zu haben, auf welche Art und Weise überhaupt Bücher im Markt entstehen. Weil ich glaube, wir fischen immer so in unserem Self-Publishing-Bereich und Amazon KDP und alles Print-on-Demand. Aber von dieser ganzen Verlagswelt haben wir auch sehr, sehr wenig Ahnung und wie dort überhaupt Bücher entstehen.
Mhm. Ja, das ist ein total interessanter Punkt. Ich meine, du hattest mich ja auch im Vorfeld mal gefragt, ob ich selber was im Self-Publishing-Bereich veröffentlicht habe. Und das habe ich natürlich nicht. Also warum natürlich nicht? Weil in dem Bereich, in dem ich bin, in der Wissenschaft, also es gibt ja keinen großen Markt dafür, das ist ein Fachpublikum, wo wiederum Verlage oder die Frage, bei welchem Verlag hat man veröffentlicht, sehr, sehr wichtig ist. Also das ist nicht, Self-Publishing, glaube ich, hätte da einen sehr schweren Stand. Und wie werden diese Bücher finanziert? Natürlich alle mit Zuschüssen. Mhm. Also weil das Publikum viel zu klein ist. Das ist eine kleine Fachcommunity. Also mein letztes Buch, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, was irre Summen, die da reingeflossen sind, die ich natürlich nicht selber gezahlt habe, sondern es waren dann Förderinstitutionen und dann funktioniert das schon. Ja. Aber
genau,
in der Wissenschaft wird das meiste mit Zuschüssen finanziert.
Ja, das glaube ich. Und so sollte es ja auch sein. Also wenn solche Projekte auf Profit ausgelegt werden, das würde halt überhaupt nicht funktionieren. Ja, logischerweise.
Ja.
Okay, lass uns mal in den nächsten Bereich übergehen und zwar so deine Sicht auf das Self-Publishing und auch so die Verlagswelt der Zukunft. Und was mich besonders interessieren würde, ist, du hast ja so Einblicke einerseits in unserem Bereich, also Self-Publishing selbst, aber auch sehr, sehr viel in diese ganzen Verlagsgeschichten. Wo würdest du sagen, haben wir eigentlich noch Defizite? Also wo würdest du sagen, ist das Self-Publishing aktuell noch nicht gut aufgestellt und da könnten wir vielleicht noch von den Verlagen was lernen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde oder ob ihr was wirklich von den Verlagen lernen könnt. Ich glaube, es sind einfach sehr unterschiedliche Bedürfnisse teilweise, auf die da auch reagiert wird. Mhm. Was natürlich Verlage machen, also das ist jetzt auch die Frage, aus welcher Perspektive eigentlich. Ich glaube, für manche Autorinnen und Autoren, ich meine, du hast jetzt öfter, glaube ich, Kontakt zu Personen, die dann sagen, ich fühle mich da nicht gut betreut beim Verlag oder das Marketing läuft nicht gut. Aber wenn es gut läuft, also da kenne ich jetzt auch viele Fälle, dann hat man natürlich ein sehr enges Vertrauensverhältnis und man arbeitet auf unterschiedlichen Ebenen über lange Jahre zusammen. Viele finden dann das zum Beispiel den Lektor oder die Lektorin eine ganz, ganz wichtige Figur. Mhm. Lesereisen werden zusammen geplant. Ne? Also diese Art von langjähriger Zusammenarbeit. Man spricht dann auch über das nächste Buchprojekt. Man hat im Zweifelsfall wirklich enge Ansprechpartner, mit denen man seine Ideen durchdiskutieren kann, sagen kann, ich habe den nächsten Roman in Planung oder das nächste Sachbuch, in welche Richtung könnte es gehen. Mhm. Da wird man natürlich dann im Idealfall, also wie gesagt, im Idealfall, wenn es gut läuft, sehr, sehr gut betreut. Und ich glaube, das ist schon was an Verlagen einfach toll sein kann. Ja. Manche Verlage werden natürlich, oder was natürlich bei euch jetzt auch nicht in der gleichen Weise möglich ist, ist, glaube ich, sowas wie Markenbildung. Also ich glaube, das wird teilweise auch auf der individuellen Ebene versucht bei Self-Publishern, die sich dann sozusagen selber als die Marke präsentieren. Das ist wahrscheinlich im Sachbuchbereich noch weniger relevant als in der Belletristik. Aber bei Verlagen ist es natürlich, das funktioniert auch nur bedingt gut, aber bei manchen Verlagen, ich hatte jetzt gerade eine Arbeit betreut, in der es darum geht, inwiefern Verlage auch als Marke funktionieren können. Wenn das funktioniert, kann es natürlich auch dazu führen, dass Leute sagen, okay, ich kaufe immer wieder bei diesem Verlag, weil ich weiß, dass es einfach gute Produkte sind, ich kann mich darauf verlassen, tolle Autoren, gut lektoriert und so weiter, Themen interessieren mich, gut gemachte Bücher. Mhm. Da gibt es natürlich sozusagen dann eine Art von Vertrauensverhältnis, das im Self-Publishing auf der individuellen Ebene durchaus existieren kann, aber jetzt nicht unbedingt in so einem größeren Verbund.
Ja.
Das wären vielleicht so Sachen. Aber ich würde gar nicht sagen, dass das was ist, was man sich groß abschauen kann. Ich glaube, es funktioniert einfach anders. Hm.
Also was ich immer sehe, ist, die Qualität der Verlage ist halt schon sehr, sehr stark. Ja, also die Zusammenarbeit mit Lektoren, die du schon erwähnt hast, aber auch die Buchsätze, das Coverdesign, das ist halt bei vielen Verlagen wirklich on point. Und auf dieses Level zu kommen, ist halt schwer, auch wirklich die inhaltliche Qualität zu bringen. Ich glaube, das ist so einer der größten Struggles zumindest der Leute, die uns zuhören oder das machen, was wir auf Amazon KDP zeigen, auf dieses Level zu kommen, dass eben auch Bücher so qualitativ wahrgenommen werden, dass du überhaupt ein Branding aufbauen kannst. Ja? Weil wenn du mit einem Buch unzufrieden bist, dann ist dir total egal, welcher Verlag dahinter steht. Du wirst halt diese Branding-Effekte gar nicht erzielen. Aber wenn du Qualität bringst und dann langfristig diese Bindung aufbaust, dann hast du eben auch so diese Effekte, dass einfach in bestimmten Bereichen der Name einfach für Qualität steht. Bestes Beispiel ist immer für mich GU und die Kochbücher. So, alle suchen immer nach dem gelben Logo, und wenn das draufsteht, dann wird das Kochbuch gekauft. So. Und da kannst du in die Nische, sehen wir dann auf Amazon, kannst in die Nische reingehen, und es wird sehr, sehr schwer, denen den Rang abzulaufen, weil alle wissen, GU macht gute Kochbücher, da steckt Qualität dahinter und die sind halt auch relativ preiswert. Und da hat dann der Self-Publisher nichts zu melden. Also das sind, glaube ich, so Sachen, da können wir uns im Self-Publishing schon noch professionalisieren.
Ja, das stimmt. Es sind aber natürlich wirklich wenige Verlage. Im Reisebuchbereich gibt es natürlich auch Dumont oder sowas, ne? Das Reiseführer oder so, da achtet man dann auch drauf oder weiß, oder Lonely Planet oder so. Da ist es dann, da spielt es wirklich eine Rolle. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es wirklich schwer ist, sich da eben selber als eine Self-Publishing-Marke zu etablieren und zu sagen, okay, irgendwie, wenn ich so ein paar Bücher dieser Art gemacht habe, dann wissen die Leute auch bei mir, da kommt immer was Gutes. Und sie können sich auf eine bestimmte Qualität verlassen.
Auch wenn es natürlich möglich ist. Also auch wir haben so ein paar Leute, die halt nicht nur irgendwie einen Verlagspseudonym hochgezogen haben, sondern mittlerweile wirklich Verlage haben, die sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben und da jetzt auch schon Zielgruppenbesitz und sowas aufbauen. Das zeigen wir jetzt den Leuten bei uns auch, wie sie long-term auch eine Kundenbeziehung aufbauen und immer nicht nur diesen Effekt haben, hey, ich muss einen Kunden gewinnen und der kauft ein Buch und ich habe dann so einen Kundenwert von gefühlt 6 €, sondern dass ein Kunde auch mal 2, 3, 4, 5 Bücher kauft, vielleicht sogar über den eigenen Shop. Das, glaube ich, sollte so long-term auch das Ziel sein. Denn auch für uns wären natürlich die Werbekosten immer höher. Also du musst dir vorstellen, wir geben teilweise 6, 7, 8 € aus für einen Verkauf, der uns am Ende wieder 5 € einspült, nur um überhaupt unsere Position auf Amazon zu halten. Und da quasi langfristig diesen Kundenwert nach oben zu schrauben, dass man eben weiß, okay, wenn ich einen Kunde gewinne, dann kauft er auch 3, 4, 5 Bücher. Das ist halt dann unfassbar wertvoll und sticht dann halt auch Konkurrenten aus im Marketing.
Ich meine, das ist ein anderer Punkt, deswegen der stationäre Buchhandel. Das ist natürlich ein Problem für euch, dass ihr den auch nicht in der gleichen Weise erreichen könnt.
Ja.
Die Sissi Steuerwald zum Beispiel hat erzählt mit ihren Regionalkrimis, dass sie tatsächlich dann in die Buchhandlung reingeht und fragt, ob sie die verkaufen kann. Also sie macht das dann selber. Und es funktioniert auch, weil es eben Regionalkrimis sind und dann die Leute da reingehen und so weiter. Aber das ist natürlich auch die Frage, ne? Wie kann man auf der Ebene dann Leute erreichen? Das ist bei Tolino natürlich nochmal anders, weil die diese Allianz haben. Da gibt es ja mittlerweile auch eigene Stände und so.
Ja, das ist natürlich auch ein riesengroßer Markt, der uns fehlt. Und wo ich auch mich immer wieder frage, hey, wir verkaufen so gut auf Amazon, da sind so gute Bücher, da muss ja auch ein gewisses Grundinteresse vom Buchhandel bestehen, die auch irgendwie in ihrem Portfolio zu haben. Und wir merken dann zum Teil auch, wenn man sich dann in irgendwelchen Listen lässt, dass dann auch die Bestellungen reinkommen. Also es gibt durchaus Leute, die dann in ihren lokalen Buchstore gehen und sagen, hey, ich habe da ein Buch auf Amazon gefunden, könnt ihr mir das nicht hier offline bestellen und ich hole das dann ab. Das heißt, das passiert tatsächlich schon, aber dann wirklich in die Auslage zu kommen, ist schon sehr, sehr schwer. Und da haben wir noch nicht so einen wirklichen Weg gefunden, dass das verlässlich funktioniert. Wir hatten hier und da schon mal so Spiegel-Bestseller, wo wir dann wirklich gemerkt haben, okay, jetzt ist das Interesse auch des Buchhandels sehr, sehr groß. Also da kommen dann auch wirklich große Bestellungen und sowas rein. Aber sonst ist es für uns wirklich einfach nur auf Amazon aktuell verkaufen. Und ich glaube, das würde halt nochmal einen riesen Markt eröffnen, wenn man auch Self-Publishern mehr die Möglichkeit geben würde, in die Regale reinzukommen, in den Buchläden. Und ich glaube, da würde auch seitens der Kunden großes Interesse bestehen. Also ich würde es cool finden, wenn es einfach in den Buchhandlungen größere Bereiche geben würde, explizit für Self-Publishing-Bücher, weil die ja mittlerweile nicht unbedingt schlechter sind und vielleicht auch ganz andere Themen aufgegriffen werden, die ein Verlag gar nicht angehen würde, die aber das Publikum interessiert.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Wie siehst du allgemein die Zukunft des Self-Publishings? Ich meine, ich glaube, du bist auch eine Person, die das sehr stark fördert und da sehr, sehr positiv in die Zukunft blickt. Aber mich würde einmal nochmal so deine Ansicht interessieren, wie wird sich das in Zukunft verändern? Also wird Self-Publishing irgendwann die Verlagswelt überholen? Welche Medien werden vielleicht auch deiner Meinung nach in Zukunft dominieren? Ist es das E-Book? Ist es das Hörbuch? Was ist da so deine Einschätzung?
Also bei dem E-Book, das ist ja so, dass es also seit mehreren Jahren einen relativ gleichbleibenden, eher stagnierenden oder zumindest sehr, sehr langsam wachsenden Marktanteil von E-Books gibt. Ich glaube, das hat auch einen Grund, der mit der aktuellen Buchkultur zusammenhängt, also der digitalen Buchkultur, dass nämlich, man kann auf Instagram einfach nicht gut E-Books zeigen. Man kann auf TikTok nicht gut E-Books zeigen. Also das gedruckte Buch ist einfach wahnsinnig wichtig für diese Art von Rezeption und sozusagen in Kontakt treten mit der Community und so. Und es gibt ja auch, also endlos Videos über das Riechen, Anfassen, Befühlen von Büchern, gerade bei jungen Buchliebhabern und Liebhaberinnen, wo man merkt, das ist irgendwie total wichtig für die. Und das finde ich immer interessant. Also das gerade, man könnte ja wirklich das komplette Gegenteil erwarten und denken, dass das E-Book viel, viel mächtiger ist. Und man ist dann immer wieder erstaunt, wie gering der Marktanteil insgesamt ist. Mhm. Also da glaube ich wirklich, dass das gedruckte Buch noch lange eine Rolle spielen wird. Was Self-Publishing angeht, also ich fand jetzt wirklich sehr, sehr interessant in diesem Semester und in diesem Seminar, in dem ich selbst, glaube ich, mit am meisten gelernt habe. Also ich fand es unglaublich spannend, dass man merkt, wie ausdifferenziert dieser Bereich ist. Also es ist immer noch natürlich möglich, Self-Publishing auf sehr niedrigem Niveau zu betreiben, sehr billig, sehr schnell da einen Markteintritt zu haben. Und gleichzeitig gibt es eben unfassbar professionelle Projekte. Und es gibt auch viele Autorinnen und Autoren, die wirklich einen Namen haben, die mittlerweile beides machen oder hin und her wechseln oder sich komplett auf Self-Publishing verlagern. Insofern glaube ich, dass diese Tendenz zur Professionalisierung noch sehr, sehr stark zunehmen wird und dass sich da in bestimmten Bereichen die Verlage wirklich auch, glaube ich schon, dass es zu einer Verdrängung kommt oder zu einer sehr, sehr ausgeprägten Konkurrenz. Mhm. Dass man da schon gucken muss in manchen, also aus Verlagsperspektive jetzt in manchen Genres wahrscheinlich vor allem, wie man sich da am Leben erhalten kann. Ich glaube, das Ratgebergenre ist davon stark betroffen. Ich glaube aber auch sowas wie eben der ganze Bereich der Romance, New Adult, Belletristik, also die ganze Genre-Literatur. Da gibt es, glaube ich, auch einfach mittlerweile viele Leserinnen und Leser, die einfach nicht mehr Wert darauf legen, dass das in einem Verlag veröffentlicht wurde, die gar nicht drauf achten oder auch die Verlagsnamen gar nicht kennen, da kann dann irgendwas draufstehen. Ja. Aber das ist denen einfach egal, sondern die gucken, schönes Cover, interessanter Titel, vielleicht kennen sie die Autorin, die gehen nach ganz anderen Kriterien. Und ich glaube, das ist eine Tendenz, die noch sehr stark zunehmen wird. Und gleichzeitig denke ich schon, dass es auch Bereiche, also wenn ich jetzt nochmal, Wissenschaft ist, glaube ich, was, wo Verlage noch sehr lange eine wichtige Rolle spielen werden, weil es da um bestimmte ausgewiesene Formen der Qualitätssicherung gibt, für die Verlage stehen. Das heißt gar nicht, dass es so nicht möglich ist. Natürlich kann man auch so exzellente wissenschaftliche Literatur veröffentlichen. Aber ich glaube, bis sich sowas innerhalb von so einer Community ändert, dass was akzeptiert ist als Qualitätssignal, dass das dann aufgehoben wird, das glaube ich, dauert sehr, sehr lange. Ja. Also insofern, ich glaube, es kommt sehr auf die Segmente an, aber ich glaube, bestimmte Segmente sind schon, gibt's einen unglaublichen Zuwachs im Self-Publishing.
Das denke ich auch. Und ich frage mich auch so ein bisschen, warum die Verlage das nicht ein Stück weit auch für sich nutzen. Also die Stellung eines Verlags in Deutschland ist ja immer noch unfassbar gut. Also die Wahrnehmung des Verlags ist immer noch total gegeben. Wenn man sagt, hey, ich habe ein Buch über den Verlag veröffentlicht, wirkt es ja immer noch viel, viel krasser als jetzt über Self-Publishing. Und ich glaube, dieser Move, dass man als Verlag vielleicht auch mal aktiv auf Self-Publisher zugeht und denen irgendwie neue Wege aufzeigt und vielleicht auch die Self-Publisher dabei unterstützt, ihre Werke, die sie selbst veröffentlicht haben, auch in den Buchhandel zu bringen. Das wäre meiner Meinung nach vielleicht auch eine Stellung, die solche großen Verlage in Zukunft einnehmen können, dass sie einfach das Self-Publishing dahingehend fördern, dass sie die Self-Publisher mit der stationären Welt irgendwie verbinden. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen Kunden, der ein sehr erfolgreiches Buch auf Amazon veröffentlicht hat. Das geht total durch die Decke in einem sehr spezifischen Bereich. Und es gibt einen großen Verlag, der auch genau diesen Bereich bedient. Und dieser Verlag hat jetzt gesagt, hey, lass uns doch das Buch überall auch offline mit anbieten. Ich kann jetzt nicht genau sagen, in welchem Bereich das ist, sonst würde ich das Buchprojekt leaken. Aber die haben auch direkt mal, ich weiß gar nicht, 5.000 bis 10.000 Exemplare oder sowas abgenommen, die sie jetzt offline verteilen und haben unserem Self-Publisher gesagt, hey, mach du ruhig weiter an Amazon, aber wir unterstützen dich dabei, dass das eben dann auch überall in Deutschland ausliegt. Und das finde ich geil, weil das ist ja auch für den Verlag ein riesengroßer Vorteil. Die müssen sich um nichts mehr kümmern, die gucken noch einmal übers Buch drüber, können es vielleicht auch gerne noch ein bisschen anpassen und professionalisieren, aber haben dann ja schon ein Produkt, bei dem sie wissen, das funktioniert gut, das ist nahezu fertig. Und das Einzige, was wir jetzt damit machen müssen, ist, wir müssen es nur noch offline gut vermarkten, worin ja auch die große Stärke des Verlags liegt. Und ich glaube, diese, in Anführungsstrichen, Symbiose wäre schön in Zukunft, dass Verlage vielleicht auch dahingehend die Self-Publisher ein bisschen supporten. Wäre auch super lukrativ.
Finde ich total interessant. Finde ich total irre, diesen Fall. Also würde mich jetzt tatsächlich auch interessieren, wer das war oder welcher Verlag das war. Aber ich verstehe, dass du es nicht sagen kannst. Aber ja, möglicherweise wird das, also wenn da jetzt schon ein Verlag dran ist an solchen Sachen, kann es ja sein, dass es auch zunimmt. Ja,
muss halt dann auch funktionieren. Also auch wir haben immer mal wieder Leute, die bei uns ein Buch veröffentlichen im Coaching und dann irgendwie 6 Monate später klopft ein Verlag an, hey, wir würden das Buch gerne bei uns mit übernehmen, aber sie dürfen dann ihre Version auf Amazon nicht mehr alleine vertreiben. Was passiert? Der Verlag übernimmt das Ganze, bringt eine eigene Version auf Amazon und die ist dann natürlich nicht vernünftig vermarktet, dümpelt rum. Und die Leute, die vorher ein Buchprojekt haben, über das sie volle Kontrolle haben, die werden dann irgendwie von dem Verlag mehr oder weniger aufgekauft und am Ende lohnt sich das Ganze nicht für sie, weil stationär kommt für sie kaum was rum, weil auch da muss sich natürlich ein Verlag irgendwie drum bemühen und auf Amazon erst recht nicht mehr. Also viele Leute haben damit auch ins Klo gegriffen. Aber ich glaube, so dieser Weg, dem Self-Publisher weiterhin seine Online-Version zu lassen und dann selbst ihn zu unterstützen über den stationären Handel, das ist halt echt was, was Potenzial hätte.
Mich wundert tatsächlich, dass nicht mehr Verlage, also vielleicht passiert das ja jetzt auch nochmal nach dem FAZ-Artikel, zu euch kommen oder sagen sich Expertise in dem Bereich Amazon-Marketing suchen. Das finde ich erstaunlich, weil das ist ja, scheint ja tatsächlich so zu sein, dass die das im Schnitt sehr viel schlechter können.
Ja.
Und das könnte man ja ändern.
Mal schauen, was sich da tut. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir einfach in dieser klassischen Verlagswelt auch keine Präsenz haben. Das muss man ja auch dazu sagen. Also ich glaube, viele Verlage haben uns auch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Die sehen zwar diese Bücher, die über einen Selbstverlag auf Amazon entstehen, aber die wissen häufig auch gar nicht, wer steckt dahinter. Woher wissen die Self-Publisher auf einmal, wie man solche Bücher macht? Und ich glaube, wenn wir aktiver wären und auch mal auf einer Buchmesse unterwegs wären oder in irgendwelchen Autorenrunden oder uns in Verbänden engagieren würden, würde man wahrscheinlich auch als Verlag einfacher auf uns kommen. Aber gut, sind noch Potenziale, die es für die Zukunft gibt. Ja, Erika, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, die du uns gegeben hast. Super spannend. Du merkst schon, da sind so ein paar Themen mit dabei, über die könnte man noch separate Podcast-Folgen machen. Erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, auch an der Uni mit deinem Studiengang. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Und vielleicht können wir irgendwann nochmal eine Update-Folge machen, wenn das Self-Publishing vielleicht schon deutlich etablierter ist in Deutschland.
Sehr, sehr gerne und auch, also würde mich auch sehr freuen, wenn du nochmal vorbeikommst in der Zukunft. Also ich finde, das war ein unglaublich gewinnbringender Besuch im Seminar und genau, sollten den Austausch, glaube ich, auch weiter pflegen. Also vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank dir. Euch wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.